Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Kangaroos on 3, 1, 2, 3. Kangaroos!
Hallo, liebe Basketballfreunde, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Jump, dem Kangaroos Podcast. Eure Adresse, wenn ihr exklusive Inhalte über den Iserlohn Kangaroos hören wollt. Ja, die heutige Folge wird wieder einmal präsentiert von Automobile Pütter. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und heute gibt es einen ganz besonderen Gast, ein noch recht frisches Geburtstagskind. Ein paar Tage ist es jetzt her. Gut, wenn die Folge rauskommt, auch schon wieder fast eine Woche. Aber Kevin Strangmeier ist hier. Hi.
Hi.
Ja, wir schauen erstmal so ein bisschen auf deinen Gesundheitszustand, würde ich sagen. Nicht, weil du jetzt älter geworden bist. Also wir machen jetzt hier kein Altersshaming oder so. Erst recht nicht mit 24. Das kommt alles erst noch, kann ich dir versprechen. Aber aufgrund deines Debüts so ein bisschen. Ihr wart ja auswärts für das erste Spiel gegen Wolmirstedt. Mhm. Nach 3 Minuten war da das eigentlich schon wieder für dich durch. Denn du warst da umgeknickt, ein bisschen unglücklich. Konntest auch gar nicht mehr zurückkommen. Training dann auch so ein bisschen angeschlagen zunächst. Die nächsten 2 Spiele hast du gemacht. Wie sieht's denn jetzt gerade physisch bei dir aus?
Gut auf jeden Fall wieder. Ich merke es immer noch ein bisschen, kleines Zwicken bei 1-2 Bewegungen, da merke ich es noch ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen ist alles okay.
Muss jetzt da irgendwie noch ein bisschen dran arbeiten, damit das nochmal zu 100% heile ist oder ausruhen, wird es schlimmer?
Viel kühlen, hochlegen, ausruhen, ab und zu, also wenn ich frei habe, ausruhen. Ansonsten einfach, denke ich mal, die Zeit wird das regeln. Also wie gesagt, ist ja auch nichts Schlimmes mehr.
Ja. Wir hatten jetzt zuletzt, wo wir aufgenommen haben, jetzt das 2. Heimspiel ist jetzt hinter uns. Die Berlin Braves wurden besiegt. Du warst da natürlich auch wieder ein wichtiger Akteur auf dem Feld. Jetzt vielleicht nicht unbedingt statistisch heraus, weil das halt auch der Mann hat jetzt 30 Punkte aufgelegt, aber das ist ja auch nicht wichtig, um irgendwie zum Sieg beizutragen. Aber wir schauen jetzt zu Anfang immer so ein bisschen auf den Stand des Teams allgemein. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen liegen mit Blick auf den gesamten Saisonverlauf, der noch vor euch liegt, vor euch? Wir hatten jetzt beispielsweise das Thema Defense und Rebounding gehört, aber wo würdest du jetzt gerade noch so ein paar Baustellen identifizieren, die im Laufe der Saison noch angegangen werden müssen?
Mit Defense Rebounds haben wir schon einen großen Punkt. Was haben wir denn noch? Ja, wichtig ist erstmal, dass wir auch konstant bleiben. Wir haben jetzt 2 sehr, sehr gute Spiele hingelegt. Wichtig ist, daran anzuknüpfen, auch nicht übermütig zu werden, jetzt, wenn vielleicht mal schwächere Gegner kommen. Und einfach immer vom letzten Spiel weiter aufbauen, aus den Fehlern lernen. Das sind ja immer Kleinigkeiten. Wir hatten im ersten Spiel oder im ersten Heimspiel Probleme mit Backdoor-Cuts und das haben wir dann wieder verbessert und wir arbeiten auch wirklich an den Fehlern direkt im Training. Da sagt Toni uns hier, das und das haben wir falsch gemacht. Da wird dann direkt mit 100% dran gearbeitet und ja, unser Gruppe, ich meine, du hast es schon angesprochen, meinst du auch, hast du schon gehört, aber wie gesagt, Rebounding ist unser größtes Problem auf jeden Fall gerade, vor allem am defensiven Rebound. Dass wir einfach besser ausboxen und unsere Männer den Kontakt suchen und die Bälle einsammeln dann.
Ist das so ein Größenproblem? Das hatten wir jetzt vorher auch mal angesprochen, aber ihr seid ja im Vergleich eher ein relativ kleines Team auch.
Klar, wenn der Gegenspieler größer ist oder physisch auch ist, dann dementsprechend ist es natürlich schwieriger. Aber es ist auch einfach viel Konzentration, Fokus, einfach dran zu denken, okay, wo ist jetzt mein Gegenspieler und ich drücke den jetzt einfach raus. Wenn der Gegenspieler stärker oder größer ist als du, musst du dich halt einfach umdrehen und den Frontboxen sozusagen, also halt ein Gesicht zu ihm, den aus der Zone raushalten. Das sollte auch, und die anderen müssen sich darum kümmern, den Ball einzusammeln. Das ist, wie gesagt, einfach eine Fokussache auch. Gehört auch mal hier Glück und Pech dazu, klar. Auch im Großen und Ganzen ist es einfach nur arbeiten, dran denken und den Ball einsammeln.
Klingt erstmal einfach.
Ja.
Ja, ich hatte es gerade schon mal gesagt, bist jetzt 24 Jahre alt, bist jetzt damit kein alter Sportler, hast aber trotzdem schon eine Menge Erfahrung auf dem Buckel. Mhm. Nicht nur eben im Pro-B-Kontext, sondern du hast auch viel in der Pro-A schon gespielt. 173 Einsätze hast du da insgesamt schon absolviert. Daniel hatte vergangene Folge gesagt, weil er eben auch schon ein bisschen da experimentiert hat, Erfahrungen sammeln konnte, dass das auch frustrierend sein kann, wenn du entsprechend dann einfach nur die Rolle des Bankwärmers hast und hinterher in den Spielbericht guckst und ja, ich habe heute 50 High Fives beigetragen zum Spiel, wenig Spielminuten und wenn, dann ist man mal für eine Minute drauf, 30 Sekunden oder sowas, viel Frust geht damit einher und die Entwicklung stockt dadurch natürlich auch ein Stück weit. Bei dir war das jetzt aber phasenweise auch ein bisschen anders. Deswegen würde mich mal interessieren, was bringt das, wenn man auch zum Beispiel nur 8 Minuten auf dem Feld steht, im Pro-A-Kontext?
Erstmal jede Minute zählt, du spielst. Ich war natürlich in Egen auch schon noch sehr jung, habe da schon einiges an Minuten spielen dürfen. Das ist auch zwar nicht viel Minuten oder nicht viel Zeit, aber es ist trotzdem Erfahrung, die du dadurch bekommst. Okay, wie physisch du sein musst später mal, wie schnell du sein musst und vor allem auch mental ist für dich was sehr Gutes, weil du merkst, okay, du hast jetzt heute mal Spielzeit bekommen und daran willst du auch anknüpfen und okay, das ist dann noch so eine Bestätigung vom Coach, dass du dich angestrengt hast, dass du eventuell verdient hast und ja, ist eigentlich, hört sich wenig an, aber wie gesagt, wenn man ein junger Spieler ist, dann ist es trotzdem eine tolle Erfahrung auch einfach und für später auch sehr wichtig.
In jungen Jahren, du warst einfach 17 Jahre erst, als du dein Debüt in der Pro A gegeben hast, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, kommt hin.
Das klingt für mich erstmal nach unglaublich viel Druck auf den Schultern von so einem jugendlichen Spieler, weil auf dem Level, da hat keiner ja großartig Bock, irgendwie abzusteigen. Mhm. Und deswegen denke ich mal, du bist jung, dir fehlt die Erfahrung, gleichzeitig musst du aber auch Erfahrung sammeln. Und wenn du dann die Spielzeit hast, gibt's ja eigentlich sehr, sehr wenig Raum für Fehler. Wie hast du diese Zeit dann wahrgenommen?
Das war wie ein Wimpernschlag für mich teilweise. Das war auch, ich wurde auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Eigentlich sollte ich gar nicht dabei sein im ersten Jahr. Das hat sich dann doch kurzfristig noch geändert. Bin ich auf Urlaub abgereist, extra zum Training zu kommen, dann noch zur Vorbereitung. Trotzdem war es für mich gar nicht so schwer. Natürlich war ich total nervös und aufgeregt. Also da ging die Pumpe schon mal ein bisschen schneller auch. Aber ich hatte auch sehr viel Vertrauen von meinem Coach bekommen. Und es hat dann auch einfach nach dem ersten Spiel, wo ich noch ein bisschen drinne war, hat es auch einfach total gebockt, halt wie halt Basketball sein sollte. Aber es ist schon komisch am Anfang. So, das sind alles gestandene Männer da. Da gibt es keine Freundschaft, nix. Wenn man aus dem Jugendbereich kommt, ist ja nochmal was, da kennt man ja nochmal alle mehr und dann ist es einfach nur ein Kampf und das dann direkt mal das zu realisieren. Am Anfang ist schon tough, auf jeden Fall.
Wie bist du denn dann damit umgegangen, mit diesem mentalen Aspekt?
Ich habe es einfach angenommen. Also probiert, das zu machen, was die anderen machen, mein Spiel zu adaptieren von meinen Mitspielern. Das glaube ich, habe ich auch ganz gut umgesetzt bis jetzt, dass man dann halt wirklich auf dem Feld gibt es keine Freunde, das habe ich dann schnell gelernt. Das habe ich mir dann so lange eingeredet, bis es dann für mich einfach wie eine Routine war. Also ich gehe aufs Feld und das ist okay, das ist jetzt gekämpft, weil es ist jetzt hier kein Spaß mehr, komm, spiel mir mal, sondern aufs Feld gehen, alles geben, was man hat. Und ja.
Ist das schwierig, dann beispielsweise sowas wie auch Respekt sich zu erarbeiten unter den Teamkameraden, dadurch, dass du eben ja, du sagst ja gerade selbst, man ist da unter gestandenen Männern, gleichzeitig bist du halt dieser 17-jährige Jugendliche, auch wenn du damals ja auch schon aussahst wie ein Schrank.
Ja, es kommt darauf an, wie du trainierst, ne? Also wenn da jetzt ein Jugendlicher reinkommt und der denkt, der ist hier irgendwie das neue Wunderkind in Deutschland, dann könnte es schwer werden. Oder wenn die sehen, dass du dich nicht anstrengst oder du musst immer 100% geben, dann kann das schon schwer werden, dann wird es auch mal lauter in der Halle und bekommen die Jungen auch mal was gesagt. Aber das gehört auch immer dazu. Also das müssen alle durch, das muss man lernen. Ist schwer, ist keine einfache Zeit als junger Spieler, als Rookie, aber wenn man das will, dann kriegt man das hin.
Was würdest du denn sagen, dadurch, dass du ja eben Pro A und Pro B schon viel erlebt hast, auch Einsatzzeiten, Games gespielt hast, wie unterscheiden sich die beiden Ligen denn deiner Meinung nach?
Ja, erstmal hat man mal mehr Ausländer auch, also mehr Amerikaner zum Beispiel. Dann das Spiel ist in der Pro A auf jeden Fall nochmal schneller, nochmal ein bisschen physischer und es sind so die Kleinigkeiten, die wirklich so einen großen Unterschied nochmal machen. Also wird alles, der Point Guard sieht alles und im besten Fall natürlich die Bigs sind unglaublich stark und das ist halt einfach, ja, wie gesagt, die Kleinigkeiten, die machen, glaube ich, einen sehr großen Unterschied. Die Feinheiten, ja.
Ist das dann eine Umstellung auch, wenn man jetzt dann in der Pro B spielt, wenn es eben nicht mehr so krass auf diese Kleinigkeiten ankommt?
Am Anfang war es für mich eine Umstellung, weil ich habe jetzt natürlich auch in einem Jahr in Gießen einen sehr guten Verein gespielt. Da war es einfach, wenn ich habe der Point Guard mir gesagt, okay, wenn wir Pick and Roll spielen, chillst du dich da und dahin, dann wusste ich, was los ist und der Ball war immer da gefühlt. Also das hat mir ein bisschen die Karten gespielt, wo es immer, okay, wie ich jetzt hier stehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jetzt den Ball bekomme. Das war dann im ersten Jahr in Leverkusen, war das ein bisschen, okay, da muss ich wieder erstmal auch viel mit den Spielern reden und bei einer Wellenlänge kommen. Das hat einfach ein bisschen länger gedauert als jetzt in Gießen, einfach weil das auch erfahrene, ältere Spieler waren, die wissen, was los ist, die spielen in der Liga schon länger. Ja.
Wenn du da mal zurückblickst auf die ganzen Stationen, die du mittlerweile durchlaufen hast, was würdest du denn sagen, hast du aus den einzelnen mitgenommen für dich?
Ja, gut, in Egen habe ich halt mitgenommen, erstmal als junger Spieler an meine Profikarriere ranzukommen, also wie es so ist, der erste Schritt. Dann natürlich auch, wie es ist, wenn man mal eine etwas größere Rolle, sag ich mal, hat. Ich meine, ich habe da 5 Jahre, glaube ich, gespielt. Wie es dann ist, okay, in der Pro A jetzt mal ein bisschen Verantwortung übernehmen. Kein Welpenschutz mehr. In Gießen war es dann wieder so, da habe ich gelernt, wie es ist, auch mal viel zu sitzen. Also halt nicht zu spielen und trotzdem nicht aufzugeben, trotzdem Montag in die Halle zu kommen, nachdem man 40 Minuten saß. Man hat auch ehrlich gesagt dann gar keinen Bock zu trainieren, weil du denkst, okay, wofür? Dann trotzdem in die Halle zu kommen und trotzdem 100% zu geben, trotzdem dem Coach zu zeigen, okay, ey, ich bin ready und ich will spielen nächstes Spiel. Das war, glaube ich, ein hartes Jahr, aber ein wichtiges Jahr für mich. Auch einfach reifer in solchen Situationen zu werden, wenn man auch mal generell nicht viel spielt oder weniger spielt als sonst. Leverkusen war dann einfach, okay, ich komme wieder ans Spielen ran, wieder mehr Verantwortung übernehmen und einfach wieder auch mal Spaß haben. Und ja, und jetzt in Iserlohn geht es im Prinzip das Gleiche, nur halt wieder Verantwortung übernehmen, gutes Teamgefühl haben, Basketball spielen.
Gibt es denn irgendetwas, das du dir vielleicht auch in deinen jungen Jahren gewünscht hättest an Unterstützung, sei es jetzt irgendwie im Mentorenbereich oder im Trainingsbereich, was du sagst, ja, das hätte mich vielleicht noch mal einen Tacken weiter nach vorne gebracht?
Ich muss sagen, ich war im Ursprünglichen damit ganz gut aufgehoben. Wir haben da wirklich alle, wir konnten immer in die Halle gehen, wenn wir wollten. Wir hatten unser Fitnessstudio direkt in der Schule auch. Da kann ich jetzt eigentlich gar nicht groß was finden, wo ich sagen kann, okay, das hat mich jetzt gestört, weil wenn ich um 6 Uhr morgens in die Halle gehen wollte, dann war ich um 6 Uhr morgens in der Halle. Wenn ich abends um 10 Uhr in die Halle gehen wollte, dann konnte ich in die Halle gehen. Also da habe ich natürlich jetzt was nicht viele Spieler auch haben.
Ja.
Einfach diese rund um die Uhr, du kannst in die Halle gehen. Deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden damit.
Wenn man dich jetzt so übers Feld laufen sieht, dann finde ich, entsteht erstmal so ein falscher Eindruck von dir. Weil du wirkst irgendwie so ein bisschen schwerfällig, so ein bisschen gelangweilt fast schon, der Kopf hängt da so ein bisschen runter. Aber das könnte irgendwie nicht weiter weg von der Wahrheit sein, finde ich. Weil wenn man jetzt beispielsweise dann gegen Neustadt war es, da hattest du dann am Ende auch 10 Punkte, 10 Rebounds, Double-Double aufgelegt und hattest am Ende dann auch das teambeste Real Plus-Minus beispielsweise mit 14. Mhm. Also einmal zur Erklärung, das Plus-Minus ist einfach eine Statistik, die angibt, welchen Einfluss man auf den Sieg oder die Niederlage entsprechend hat. Jetzt hier in dem Beispiel, wo Kevin dann eine 14 am Ende aufzuweisen hat, das heißt also in diesen 26 Minuten, die er beispielsweise gespielt hat, haben die Kangaroos den Gegner um 14 Punkte outscored, also positiver Einfluss entsprechend. Was würdest du denn sagen, was macht dein Spiel aus? Wie beeinflusst du Sieg oder gegebenenfalls auch Niederlage?
Ich denke, das, was mich am meisten ausmacht, ist, dass ich kämpfe, wie schon gesagt. Ich habe großen Willen auf dem Feld, ich springe auf jeden Ball, ich gehe zu jedem Rebound, ich spiele auch mal eklig, kann man auch mal so sagen. Ist auch nicht, also die meisten Spieler, die finden es nicht schön, gegen mich zu spielen, die freuen sich da weniger drauf, habe ich schon öfter mal mitbekommen. Ich bringe Energie in die Halle, ich bringe die Fans ein bisschen mit, auch mal anfeuern. Das, was ich am liebsten mache auch, muss ich sagen. Am meisten auch. Ja, dann habe ich natürlich, kann auch mal einen Dreier treffen, ein paar Punkte machen, klar, aber ich denke mal so, mein Kampf, der zeigt mich am meisten aus am Feld.
Das fällt ziemlich auf, finde ich. Also nicht nur eben Ausboxen, Rebounds, sondern du bist auch bei den Deflections einfach mal dabei und hechtest da irgendwie noch ins Aus, wenn es sein muss. Genau. Also ich glaube, wenn man am Ende dann hinterher guckt, ach ja, ich habe gegen Kev gespielt, da gibt es wahrscheinlich auch die ein oder anderen blauen Flecke, die man an sich dann irgendwie entdeckt.
Das ist gut möglich, ja.
Mir war jetzt aber aufgefallen, beim Aufwärmen, beim letzten Spiel, dass du auch einfach mal dich kurz auf Seite genommen hast und dann scheinbar gebetet hast. Mhm. Da würde mich mal interessieren, welche Rolle spielt denn der Glaube für dich als Profisportler?
Ich bin schon relativ religiös, würde ich sagen. Also das ist so mein kleines Game-Day-Ritual auch. Nach den Freiwürfen, dann bete ich kurz nochmal für Familie, Freunde, Freundinnen etc. Für den Basketball ist meine Religion jetzt nicht gar nicht so groß. Für mich eigentlich generell fürs Leben ein wichtigerer Teil auf jeden Fall. Ja.
Wirkt sich das irgendwie auf deinen Alltag dann auch aus?
Nein, das jetzt nicht. Also ich bin jetzt, also ich bete schon auch neben Basketball und neben abends oder mal oder gelegentlich auf jeden Fall. Aber jetzt ist jetzt nichts Besonderes, was ich irgendwie extra mache.
Ja. Wie bereitest du dich denn sonst mental und auch körperlich auf so ein Spiel vor? Gibt es da irgendwelche anderen Routinen oder Rituale noch, die du mittlerweile etabliert hast?
Ja, ich glaube auch nichts Besonderes. Ich mache nochmal einen Nap vorm Spiel mittags, wenn es geht, wenn es das zeitlich auch zulässt. Schließe mir nochmal einen Non-Scouting-Report durch, was unsere Gegner, jeden Spieler nochmal, die Plays nochmal. Gehe nochmal kurz in mich rein, für mich alleine mal ein, zwei Minuten, ein bisschen den Kopf frei bekommen. Aber das war's dann auch und dann ist Vollgas.
Sonst diese Vorbereitung da mit dem Scouting Report beispielsweise, kannst du da dann Videos gucken und sagst auch, ja, der gegnerische Vierer, Fünfer, der macht einfach das, ja. Und dann gehst du im Kopf einmal durch, okay, ich müsste jetzt das
genau,
machen.
Genau, wir haben Videos, wo dann stehen, wo der Gegner analysiert wird mit Plays, wie spielen die, was spielen die. Das Scouting Report steht nochmal, okay, der Spieler, der macht so und so viele Punkte und so viele Rebounds und die Stats. Das wird dann einfach nochmal kurz abgerackert und dann kurz nochmal einen kleinen Reminder. Ja.
Jetzt hat man ja gerade festgestellt, 24 Jahre jung, viel Erfahrung. Die Kangaroos an sich sind ja eigentlich auch ein recht junges Team, wenn man jetzt die Altherren rausnimmt mit Ruben und Joe. Glaubst du, dass du durch deine Erfahrung auch nochmal so eine besondere Rolle einfach im Team hast, wenn es beispielsweise darum geht, irgendwie Mitspieler anzuleiten oder vielleicht dann auch so eine Mentorenrolle einzunehmen?
Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe jetzt auch schon viel gesehen. Wenn ich zum Beispiel so Malik, er hat jetzt erst Profi-Jahr und ich sehe, okay, bei dem muss screenen oder bei dem in der Verteidigung sollte er vielleicht so ein bisschen anders stehen, mal einen Schritt höher oder Schritt weiter runter oder da mal einen vielleicht ein bisschen einen kleinen Bump geben. Dann gehe ich hin und sag ihm das oder keine Ahnung, auch bei anderen Mitspielern, wo ich vielleicht mal was von früheren Mitspielern gesehen habe, wie die was gemacht haben, zu sagen, hey, guck mal, vielleicht kannst du doch so und so machen. Das gibt's auf jeden Fall auch ab und an mal, ja klar.
Sind das dann einfach Sachen, die man mal eben so mündlich klärt auf die Schnelle oder ist das dann auch was, wo du sagst, ey, komm, wir arbeiten jetzt hier mal eine halbe Stunde an irgendwas oder ich zeig dir jetzt mal eben was und dann versuchst du das auch mal umzusetzen?
Meistens mündlich, ich habe auch schon mal mit Spielern auch mal keine halbe Stunde, aber mal nach dem Training kurz gepackt, hier 2, 3, 4 Minuten Kleinigkeiten geübt, gezeigt nochmal. Aber meistens sind es mündliche Sachen, die dann einfach ganz schnell, die sind meistens noch nicht ganz schwer, das sind wirklich wieder so Kleinigkeiten. Das sind dann wirklich ein Schritt wieder hoch oder Arm weiter raus. Und das hat man nur noch drinne, beziehungsweise das sagt man noch 2, 3 Mal vielleicht und irgendwann ist das dann okay, ja, Kevin hat gesagt und dann.
Ist das was du früher auch selbst erfahren hast, dass man dich dann auf Seite genommen hat, ey Kev, mach mal so und so?
Auf jeden Fall, ja. Und das ist auch wichtig. Also der Trainer kann noch nicht alles sehen immer. Der muss da sich 12 Spiele angucken. Da geht auch mal was unter. Alles, was wir dann untereinander sehen können und uns gegenseitig helfen können, das ist einfach nur perfekt. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht, wenn wir uns auch noch unterstützen.
Ja. Apropos Mitspieler, wir hatten vergangene Folge eben Daniel zu Gast. Und wenn wir dann mal auf die Zuhörerfragen kommen, da hatte er auch eine Frage für dich vorbereitet, die in eine ganz, ganz spezielle Richtung ging. Wir hören mal rein.
Hey Kevin, ich hoffe, du bist nicht sauer. Wer ist deiner Meinung nach der beste Schütze, wenn es um Half-Court-Shots geht? Also kann es auch in der Mannschaft sagen.
Was meinst du?
Ja, das ist halt ein bisschen frech jetzt, weil er auf, ganz klar auf sich andeuten will.
Er ist der König des Half-Court-Shots?
Ja, also wahrscheinlich, kann schon sein, ja. Also wir haben ein kleines Spiel, so nach dem Training, da werfen wir mal für 2, 3, 4 Euro, 5 Euro vielleicht, von der Mittellinie, wer zuerst trifft. Der bekommt dafür den anderen Spieler, die mitgemacht haben, die 5 Euro. Und Daniel wird prinzipiell einfach ausgeschlossen, weil das wäre dann langweilig halt. Der macht das nach den ersten 2 Dingern dann. Aber ja, schöne Frage.
Aber willst du ihn denn dann auch?
Nee, also. Ja, nämlich Daniel. Ist schon eine, kann man nichts falsch machen eigentlich.
Wir hören einmal, was er sich gewünscht hätte für eine Antwort.
Sag bitte mich.
Sonst hätte das Ego jetzt, glaube ich, auch hart gelitten, wenn du ihn jetzt nicht genommen hättest. Das
hätte ich auch nicht aufs Herz gebracht.
Nein, er ist ja auch dein Mitbewohner, glaube ich.
Das ist mein Mitbewohner, ne? Ja.
Nicht, dass es da irgendwie noch Ärger beim Abendessen gibt oder so. Wie viele Leute seid ihr dann, wenn Daniel schon ausgeschlossen wird bei der Übung?
Das ist immer unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so zwischen 3 und 6 meistens. Machen nicht alle mit, muss ja natürlich auch keiner machen, das ist keine Pflicht. Machen wir auch nicht jedes Mal, das kommt ab und zu mal, hey, habt ihr Bock? Und dann, wie gesagt, so zwischen 3 und 6 Leuten kommt, glaube ich, ganz gut hin.
Schon den Jackpot geholt?
Nee, dieses Jahr leider noch nicht, aber seid bereit.
Eine andere Frage von den Zuhörern bzw. Zuschauern wäre, warum sind es jetzt am Ende des Tages die Kangaroos für dich geworden? Was waren da entscheidende Faktoren, wo du am Ende gesagt hast, ja, da können die Konkurrenten vielleicht nicht mithalten, ich unterschreibe lieber hier?
Ich war hier bei einem Probetraining erstmal. Das hat mir schon sehr gefallen, was war schon sehr anstrengend für ein Probetraining.
hat Toni da auch schon Vollgas gegeben?
Nee, war auch schon keine Gnade. Nee, ich kam aber auch gerade, ich habe gerade, glaube ich, 2 Wochen aus meiner Saison raus und dann direkt das Probetraining. Das heißt, ich habe gerade erst angefangen, mal wieder ein paar Würfe zu nehmen. Das war, ich war auch gar nicht in Shape.
Ja.
Das hat mir natürlich nicht in die Karten gespielt, aber ich habe schon gemerkt auf jeden Fall, okay, hier, wir geben Vollgas und das will Toni auch. Und das hat mir auch gefallen erstmal. Das habe ich schon gedacht, okay, das ist auch mein Ding. So, wir wollen hart spielen, wollen hart trainieren. Kein, okay, jetzt von Mittwoch bis Freitag wird nur noch gechillt und nichts gemacht wegen dem Spiel. Das hat mir sehr gefallen. Und dann einfach, ich hatte tolle Gespräche mit Michael, mit Toni. Mich sehr wohl gefühlt. War auch alles ein bisschen sehr, sehr, einfach sehr close, auch wie Toni bei ihm geredet hat. Es war jetzt nicht so das typische Trainer-Spieler-Verhältnis. Es war auch so ein bisschen offener, man konnte auch mal. Ich habe auch schon Trainer gehabt, da war es vielleicht nicht so einfach, zu reden. Da musste ich schon ein bisschen, okay, aufpassen, was ich sage, wie ich rede. Aber mit Toni, es war komplett locker. Es hatte super, super Gespräche gehabt, immer auch mal gelacht. Und es hat mir einfach gefallen. Und Toni hat mich auch, Toni hat mir auch gesagt, ich spiele auf der 4 hier. Letztens musste ich nur auf der 5 spielen, weil ich als Ersatz für den Dennis Heinzmann kam. Mhm. Und das hat mir eigentlich im Prinzip alles zugesagt, ja. Und ich spiele auch viel von Viktor Thiering, den kenne ich schon seit Jugendjahren.
Ja.
Mit so einem in Gießen gespielt. Matthias Groh war hier und einige Spieler schon, die mir einfach gesagt haben, ja, das ist ein cooler Standort hier. Dann habe ich gesagt, warum nicht?
Wenn du sagst, man kann mit Toni so gut quatschen und mit anderen Trainern war das so ein bisschen schwieriger, waren die dann einfach nicht so nahbar? Wollten irgendwie nicht so den Kontakt zu den Spielern haben oder was war da so schwierig?
Ich glaube eher, dass ich das Problem bin ein bisschen, weil ich ein bisschen ein schüchterner Typ auch bin. Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen älter schon, aber es gab mir immer ein gutes Gefühl, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin hier nicht ganz verschlossen direkt am Anfang und ich kann schon ein bisschen offener reden. Dabei kannte ich Toni ja außer von zwei Spielen jetzt ja, kannte ich Toni eigentlich nicht. Und das hat mir direkt einfach gesagt, okay, es gibt mir ein gutes Gefühl, das könnte passen.
Mhm. Stichwort gutes Gefühl. Ihr habt jetzt zwei Spiele in Serie gewonnen. Das letzte Spiel gegen Berlin war jetzt so ein kleiner Nailbiter, fast schon stellenweise mit 14 geführt, dann am Ende des oder im vierten Viertel dann stellenweise auch wieder mit 1 hinten gelegen. Knappe Partie am Ende des Tages. Die nächste Frage von den Zuhörern wäre, wie lange hält die Euphorie nach einem Sieg an?
Ist natürlich die ganze Zeit schön. Also klar, man hat gewonnen. Das ist ein tolles Gefühl, aber am Montag, wenn das Training losgeht, dann ist das letzte Spiel erstmal vergessen. Das ist egal, ob Sieg oder Niederlage, da heißt es nächstes Spiel gewinnen. Und dann ist der ganze Fokus darauf. Also ich würde sagen, das bleibt nicht allzu lange. Wie gesagt, man hat es natürlich immer im Rücken. Und es ist immer da. Es fühlt sich besser an, 2 Siege in Folge zu haben, anstatt 3 Niederlagen in Folge. Aber es geht immer weiter mit das nächste Spiel, das nächste Spiel, das nächste Spiel.
Okay. Also ist das dann so ein kleiner Ballast, den man mit sich rumschleppt, vielleicht, wenn man dann 3 Niederlagen in Serie hat und dann beispielsweise jetzt eben zu den 49ers fährt?
Ja, auf jeden Fall. Also umso mehr Spiele du verlierst, umso höher wird der Druck auch. Das ist ja auch klar, das ist ja auch der Sport. Das ist ja auch im Fußball genauso und im Eishockey auch wahrscheinlich. du hast schon auf jeden Fall mehr Freiheit, wenn du auch gut spielst und mal gewinnst. Da wird das Training vielleicht doch mal ein bisschen entspannter. wenn du verlierst, dann ist das heißt, jedes Spiel, du musst jetzt gewinnen und es muss und es muss. Und wenn es nicht besser wird, dann gibt es alles, habe ich alles schon miterlebt. Das ist auch kein schönes Gefühl. Wenn man gewinnt, dann ist halt einfach alles locker. Du hast man auch mehr Spaß im Team. Es gibt auch, wenn man verliert, dann kommt es auf Pings auch an, okay, dann versteht sich immer der mit dem vielleicht mal nicht, wenn es gar nicht läuft. Das sind halt dann die Situationen, wo man wirklich merken kann, okay, so sind die jetzt wirklich ein Team? Oder war das jetzt alles nur okay, die gewinnen, alles ist super. Und wenn die verlieren, dann ist alles ist blöd und nichts läuft mehr. Gehört auch dazu. Aber also, wie gesagt, wenn man gewinnt, ist es auf jeden Fall einfacher. Man geht da entspannter in die Woche rein.
Ja. Schwerster Gegner, der dir je gegenüberstand.
Schwerster Gegner.
Ich glaube, es ist nicht aufs Gewicht bezogen.
Ach ja, dann, nein. Mein schwerster Gegner. Da würde ich wahrscheinlich. Ja, ich habe in Amerika mal gegen ein paar gespielt, gegen einen, der war damals ziemlich gut. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es war auch nicht mein Gegner, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Andreas Seifert gehen. Gegen den durfte ich schon in der Pro A schon spielen, mal in Gießen. Ich glaube, es war sogar das Spiel, wo ich am meisten gespielt habe. Und noch am besten. Und dann der direkt nochmal danach in der Pro B auch nochmal. Der ist schon sehr gut gewesen.
Ist das so ein Ding, wo du dann merkst, der ist schon nice, dass das dann das eigene Level auch nochmal erhöht, einfach weil der Wettbewerbsgedanke dann in dir so ein bisschen Feuer fängt?
Ja, auf jeden Fall. Also, Andi Seifert ist eine absolute BBL-Legende. Gegen sie zu spielen, ist für mich auf jeden Fall ein Privileg gewesen. Das hat mich sehr angespornt, ja. Das ist schon ein cooles Gefühl. So, okay, zu zeigen, okay, was. Ich will jetzt einfach alles raushauen gegen den und das ist sehr cool, ja.
Ja. Wir haben jetzt hier noch eine Frage, da steige ich nicht so ganz hinter, was dahinter steckt, bin nicht so ganz schlau geworden. Tim Schneider, greatest of all time.
Tim Schneider?
Ja.
Ja, kann man schon sagen, ja.
Haben sich eure Pfade irgendwie mal gekreuzt?
Ja, wir haben zusammen in der Jörgenberg gespielt.
Ah.
In Gießen.
Okay.
Ja. Ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre jünger als ich. 2, glaube ich. Und haben, glaube ich, 2 Jahre JBL zusammen gespielt.
Hat bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja.
Vielleicht ist die Frage sogar von ihm, wer weiß.
Kann sein.
Abschließende Frage von den Zuhörern. Wer ist denn dein Lieblingsgegner?
Mein Lieblingsgegner war letztes Jahr Matthias Groh tatsächlich, ist einer meiner besten Freunde. Der wird dieses Jahr leider nicht dabei sein. Am liebsten spiele ich natürlich gegen alte Freunde, alte Teamkameraden, weil wenn man gegen die gut spielt, hat man schön was zum kann man danach schön nochmal schreiben, ein bisschen gemeiner sein, sage ich mal. Ja, aber an sich Lieblingsgegner. habe ich, glaube ich, keinen besonderen.
Okay. Wir haben hier zum Schluss immer noch so eine kleine Kategorie, die nennt sich Dream Team. Die sieht vor, dass du eine Starting Five baust, mit dir drinne auch. Mhm. Und das Szenario ist, dass du mit dieser Starting Five gegen irgendeinen Gegner antrittst, den du nicht kennst. Aber das Team, das du zusammenbaust, soll so gut sein, dass du so oder so sagst, egal wer kommt, die hau ich weg.
Jetzt aus der Pro-B-Spieler oder?
Völlig egal, wen du nimmst, völlig egal, welche Liga, egal ob aktuelle Spieler oder Legenden, jeder ist in seiner Prime, abgesehen von dir, weil du bist 24, du wissen noch nicht, was kommt, du bist in deinem jetzigen Stadium. Wir haben jetzt illustre Namen schon gehört, vieles, was man gehört hat bisher bei den drei Jungs, die da waren, so Sachen wie Stephen Curry, Michael Jordan, Kobe, LeBron etc. pp. Wie sähe deine Starting Five wohl aus?
Okay, meine Starting Five wären auf der 1 Allen Iverson.
Endlich mal ein neuer Name.
Auf der 2 MJ. Auf der 3 LeBron. Der 4 ich.
Mhm.
Auf der 5 Matthias Groh.
Nice. Ihr seid also auch recht klein unterwegs, aber flink.
Ja, ja, das reicht. Also Matthias und ich reichen. Also, die anderen sind nur, weil wir brauchen ja 5 Spieler auch.
Also die dürfen euch dann schön den Pass die ganze Zeit geben oder ja, ihr...
Darauf sollte es hinauslaufen, ja.
Ja. Macht ihr beide dann auch irgendwie ein Two-Man-Game oder was schlägst du vor, wie ist da die Strategie
mit euch? Das habt ihr noch nicht gesehen, also das ist nicht von dieser Welt, unser Two-Man-Game. Geht nur hin und her, also das ist wirklich schwindelig, das verspreche ich euch.
Pick-and-Roll wahrscheinlich mit dir als Ballhändler dann auch.
Alles, wir wechseln es auch ab, also da darf jeder mal ran.
Großartig. Wir hatten jetzt beispielsweise bei Daniel gehört, dass er würde Shaq aufstellen auf der 5. Wer übernimmt ihn, du oder Matze?
Ach, Jacke wie Schuhe, also der hat keine Chance.
Der wird aus der Zone rausgeschoben, easy. Ja,
der muss uns erstmal stoppen auch, ne? Also
so.
Genau. Das ist ja auch nicht einfach.
Ich mag das Selbstbewusstsein. Das Team ist auf jeden Fall endlich mal was anderes. Sehr, sehr geil. Ja, und damit wär's das auch schon mit der heutigen Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Kev. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke auch.
Ja, an euch da draußen. Folgt auf jeden Fall IKZ Online und auch den Iserlohn Kangaroos überall auf Social Media. Da gibt's die ganzen News, nicht nur zum Verein, sondern auch zum Podcast, damit ihr erfahrt, wer beispielsweise dann der nächste Gast ist. Ansonsten vielen Dank nochmal an Automobile Putter, um das Ganze hier zu sponsern. Und ja, damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf jeden Fall auf der Plattform eures Vertrauens, ob jetzt Spotify, Apple Podcasts oder sonst was. Oder schaut euch auch die Videos an auf dem YouTube-Kanal der Iserlohn Kangaroos. Folgt dem Kanal, dann verpasst ihr da auch nichts. Und ansonsten, falls ihr es euch eintragen wollt, jeden Donnerstag vor den Heimspielen erscheint eine neue Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.